Bier, 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 Bier.
Willkommen bei Frühstück mit Bier, mit Cesar Sampson.
Bier.
Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute wieder aus Linz und wir haben einen ursprünglich in Linz geborenen Gast bei uns mit knapp 28.000 Instagram-Fans.
Seine Songs laufen im Radio auf und ab. Er ist Zweiter geworden bei Dancing Stars, muss man auch sagen.
Und einer der erfolgreichsten ESC-Kandidaten Österreichs. Schön, dass du bei uns bist, Cesar Sampson.
Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
Servus.
Oh yeah, eigentlich könnten wir ja Frühstück mit Bier heute einsingen. Kannst du irgendwie so Frühstück mit Bier oder irgendwie so.
Das kann ich gar nicht mehr toppen, was du das gerade gemacht
hast. Frühstück mit Bier. Aber es hört sich trotzdem
an. So wie so altgriechische, was du auf der Laute spürst.
Ja, ja. Es wäre ein schöner Jingle eigentlich.
Sollen wir alle drei singen?
Ja.
Kennst du das auf drei?
Ja.
Eins, zwei, drei.
Frühstück mit Bier. Ah. Wow, das wird, glaube ich, der neue Jingle. Herzlich
das
willkommen,
ich
Wahnsinn.
Dir.
Ich würde sagen, machen wir uns mal eins auf,
wir
oder?
Wir würden dir ja eins gönnen, mein lieber Cesar, aber es bleibt heute mehr Bier für uns, weil du bist histaminunverträglich.
Das wird der restliche Podcast sehr nasal. Sonst.
Aber wir haben uns gedacht, statt dem Bier, wir machen Troubleshooting und wir haben einen schönen Rum gefunden.
Von Peter Affenzeller, war auch schon mal Gast bei Frühstück mit Bier.
Mhm. Als Substitut fürs Bier an Rum, ist ja okay.
Ich werde Rum-Tester jetzt.
Ja, also wir trinken einen Rum Monkey von Peter Affenzeller und wir zwar Gösser, ne?
Du bist histaminunverträglich.
Ja, also ich habe mich zwar nicht irgendwie testen lassen, aber alles, wo Histamin drinnen ist, da verstopft sie bei mir gleich alles und das macht nicht so viel Spaß. Also habe ich vor vielen Jahren aufgehört, fast alle Alkoholsorten zu trinken und das Einzige, was übergeblieben ist, wo ich nicht reagiere, sind sehr hochqualitative Brandgetränke, also Schnäpse und Brandys.
Ja, wir stoßen mit dem Gösser an und tun mit dem Peter Affenzeller rum.
Du hast kurz gesagt, wenn ich jetzt reagiere, dann wissen wir, dass der Affenzeller nur ein bisschen was Arbeit zu leisten hat.
Wie wirkt sich das genau aus oder wie war das das erste Mal, wie du das bemerkt hast? Also bist du völlig
rot angelaufen?
Ja, die Geschichte ist, die mein Vater, ich kenne meinen Vater als absoluten Health-Fanatiker, als Pilates-Meisterlehrer und hat nie Körperfett gehabt, schon immer total zerlegt aus. Und ich habe meine ganze Kindheit geglaubt, das ist aus Überzeugung, dass er keinen Alkohol trinkt, weil er einfach so ein Health-Freak ist. Dann irgendwann haben wir einen Geburtstag gehabt, wo, glaube ich, der erste, wo ich mit ihm allein in einer Bar gefeiert habe und plötzlich sagte, jetzt trinken wir einen Tequila Blanco. Und ich so, was, du trinkst Alkohol? Er so, naja, ich vertrage nur Tequila Blanco. Und jetzt hat er mir quasi, das war so das Geheimnis, so der Vater sagt dem Sohn, der sich seinem 28. Geburtstag nähert, du Sohn, wir haben eine genetische Eigenschaft. Wir vertragen ab einem gewissen Lebensalter keinen Alkohol mehr. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nur keine Allergie gehabt. Und er hat gesagt, ja, ich kann leider nur hochqualitativen, nur Tequila Blanco trinken. Also nicht den normalen, sondern Tequila Blanco. Und ja, wenige Jahre später war ich in derselben Situation und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen jedes Mal Nase verstopft, Nebenhöhlen, alles zu.
Hast du die Situation dann noch voll ausgenutzt vor 28?
Also. Ja, ich glaube, ich habe gut abgedeckt das Feld.
Was immer der Timer so abläuft, muss man schauen.
Ich habe Alkohol immer sehr gut vertragen, es hat mich nie übermannt. Ja, ich habe immer Alkohol trinken können, ohne irgendwie mich sehr dumm zu benehmen und da war nie mich übergeben müssen oder irgend sowas. Ich war nicht so ein Kampfsaufer.
Ja, wir nehmen uns auch daneben ohne Alkohol. Tschüss.
Immer.
Tschüss. Cesar, du hast gerade zuerst zu uns gesagt, habt ihr eigentlich
aromatisch.
Habt ihr eigentlich immer ein Zwei-Tages-Bad? Da muss ich auch eine ganz wichtige Frage stellen. Ist dein Lieblingsessen Caesar Salad?
Touché.
Oder checkst du auch im Caesar Pelle sein?
Ohne die Croutons.
Du kommst ja ursprünglich aus Linz, gell?
Wo kommt der
Wurdest
Name?
Du mit Kaiserschnitt geboren?
Bam, bam. Geht dahin, sehr gut. Wo kommt der Name Cesar her? Also wie hat sie auf das gekommen, deine Eltern?
Ist ein Einfall von meinem Vater, glaube ich. Ja, also meine Eltern sind beide Künstler. Das heißt, sie haben eine Tendenz, dass sie, wenn sie ein Kind haben, dass sie es jetzt nicht Philipp oder Franzi nennen, sondern
Philipp
alle.
Heißt mein Bruder.
Ja, ich meine, das ist aber ein sehr üblicher Name und sie würden sich sicher tendenziell immer unübliche Namen aussuchen. Ja. Obwohl César eigentlich in anderen Ländern gar nicht so unüblich ist. In Italien oder in lateinamerikanischen Ländern gibt es sehr viele Césars, aber bei uns halt nicht.
Ja. Aber haben Sie dann am Anfang in der Schule Cäsar genannt? Oder wie, also war das einfach, dass die alle gewusst
haben? Nein, in der Schulzeit habe ich nur einen Spitznamen gehabt. Der, also das war eher so, wie ich erwachsen geworden bin.
Und wie war der Spitzname?
Kenny.
Kenny?
Ja.
Kenny. Das hörst du jetzt
von Barbie und Ken, oder was?
Ja, das war dann das Nächste. Also das war dann, sobald ich nämlich dann alt genug war, um nicht mehr Kenny zu sagen und die Leute Ken gesagt hätten, dann habe ich gesagt, okay,
Cäsar. Okay,
jetzt bin ich bei Cäsar. Das ist auch schon wurscht, ja.
Du hast gesagt, du bist ja künstlerisch aufgewachsen, bist dann auch relativ bald selber in die Musikschiene gekommen. Du hast ja einen Videodreh gehabt mit der Schwester von Michael Jackson.
Das ist richtig, ja.
Also sehr bald schon in große Sphären da eingetaucht. Und
wie kommt
auch,
man zu sowas?
Das Video ist lustigerweise in Wien gedreht worden. Mhm. Da hat es dieses Regisseur-Duo Dolezal und Rossacher gegeben.
Ja, klar, der Dolezal kennt man halt auch noch.
Genau, richtig, den kennt man halt auch noch. Und das heißt, ich war lokal verfügbar und man kannte mich, weil ich das Kind von meiner Mama war. Die war schon in der Musikindustrie und es hat immer geheißen, die hat so einen Sohn, der die ganze Zeit tanzt und singt und deshalb,
cool. Warst du da Backstage-Tänzer oder was hast du da gemacht oder mitgesungen?
Nein, ich war so der Cutification-Faktor.
Auch nicht schlecht, wenn man das ist. Ja, und dann warst du schon auf Tour so richtig mit den Sofa-Surfers, haben wir gehört.
Richtig, gut recherchiert.
Warst du weltweit schon unterwegs oder wo warst du?
Wir waren europaweit überall. Also wir waren zum einen mit Sofa-Surfers, das war so eine 4-5-Jahres-Periode, wo ich mit sehr vielen österreichischen Wiener Acts herumgereist bin, die sehr viel Reichweite haben in ihrer Musik, in ihrem Genre von Grudendorfmeister, Sofa-Surfers und die haben alles abgedeckt. Also die haben alle Festival-Tours gemacht und wirklich in allen Ländern. Da habe ich einige Jahre wirklich sehr viel gesehen.
Mhm. Und bist du auch ein bisschen ein Rockstar geworden in der Zeit? Hat man da das Tourleben so drauf genossen?
Ich habe so ein bisschen geschnuppert, wie das so ist, aber schön geschältert. Also ich habe immer sehr viele Leute um mich herum gehabt, war immer gut eingebettet, die haben ganz gut auf mich aufgepasst, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Also es ist nie ausgeartet irgendwie und ich war nicht so ein Typ, der jetzt jeden Scheiß machen muss.
Aber war das schon so ein Ziel dann auch von dir, dass du sagst, hey, das wäre es eigentlich mal auch eine eigene Europatournee zu machen oder vielleicht sogar eine Welttournee zu machen?
Naja, na sicher. Wie gesagt, wenn man schon zwei Europa-Tourneen in einem Kollektiv gemacht hat, dann ist der nächste, also das ist so ein bisschen eine Routine, man weiß, wie sich das anfühlt, das macht Spaß. Ob das jetzt so eine Nightliner-Tour ist oder ob das eher eine Hin- und Herfliegetour ist oder irgendwas dazwischen, es macht alles irgendwie Spaß, alles hat seine eigene Dynamik und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das wieder mal mache in der Form, ja.
Cool. Du bist ja ursprünglich aus Linz, das haben wir zuerst schon erwähnt, bist dann nach Wien gezogen. Wie ist das? Glaubst, hättest du diesen Erfolg auch geschafft, wenn du in Linz geblieben wärst oder muss man für die große Bühne in Österreich irgendwie nach Wien?
Nein, also ich glaube, ich bin aus ganz anderen, ich bin ja als Kind schon nach Wien gekommen, wegen die beruflichen Perspektiven von meinen Eltern eigentlich, die einfach viel mehr in Wien zu arbeiten gehabt haben. Das hat sie dann einfach nicht mehr gerechnet, dass sie immer hin und her nach Linz und Wien die ganze Zeit fahren. Also das war eigentlich der erste Grund. Ich glaube, zum Song Contest war er ja aus Linz auch gekommen.
das gibt uns Hoffnung.
Ja, genau. Sehr gut. Und es gibt ja nach wie vor unglaublich gute Linzer Künstler. Also wir haben extrem hochqualitatives Linzer und oberösterreichisches Angebot an den heimischen Künstlern.
Bilderbuch ist ja aus Oberösterreich.
Richtig, zum Beispiel. Ja. Also da gibt es ganz viel.
Ja.
Würde jetzt nicht sagen, dass das extrem wichtig ist, aber es kann sein, dass einfach mehr weitergeht, weil es nur mehr eine höhere Dichte gibt, vielleicht. Aber vielleicht auch wurscht. Also wenn es nicht London ist oder LA oder New York, wo wirklich verdammt viel abgeht, ist es wahrscheinlich wurscht.
Bevor du dann zum Song Contest Star wurdest, warst du ja auch noch eine Zeit lang Sozialarbeiter. Du hast behinderte Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen betreut. Relativ lang, glaube ich, auch, oder?
Ja, 5 Jahre.
Ja, und Wie war die Zeit für dich? Was hast du da gelernt? Oder warum hast du das vielleicht auch begonnen nach dieser Rockstar, nach dieser Tour, die du da gemacht hast?
Ja, das war so ein selbst auferlegtes Kontrastprogramm, weil ich muss schon sagen, man ist dann schon sehr, sehr viele Jahre immer im Nachtleben unterwegs. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt schon so reif war, dass ich das jetzt analysiert hätte. Aber ich habe ein bisschen genug gehabt davon, von diesem einseitigen Lebenswandel, alles immer in der Nacht und ja.
Oberflächlich.
Eine gewisse Oberflächlichkeit hat sie auch breit gemacht, denn ich wollte einfach was anderes machen. Mhm. Und bin dann aber eher reingestolpert in den Bereich. Es war jetzt nicht wirklich gezielt, ich mache jetzt das. Ich habe einfach ein bisschen geschaut und dann plötzlich hat es eine Verfügbarkeit gegeben, da hat es einen Bedarf gegeben, davon habe ich erfahren, habe ich mal freiwillig mitgearbeitet, mitgeholfen, als Praktikant.
Volunteer
ja,
oder
ja,
so.
Ja, genau, als Volunteer. Und eines führte zum anderen und dann plötzlich bin ich 5 Jahre drin gewesen.
Und was würdest du sagen, was hast du aus der Zeit mitgenommen? Was hat man da gelernt? Weil ich glaube, das ist ja doch eine sehr prägende Zeit, oder?
Ja, nein, ich weiß, du weißt es sicher auch. Also Künstler müssen nicht unbedingt erwachsen werden. Also es gibt sehr viele Künstler, die in ihre 30er immer nur relativ unerwachsen sind.
Ja, hallo.
Und ich glaube, ich habe dadurch, also dieses Erwachsenwerden habe ich in der Zeit auf jeden Fall abgehakt mit diesen ganzen Sachen, die andere Leute vielleicht ans Kinder kriegen, erst lernen. Ich habe das quasi auch gehabt. Ich habe dieses, okay, Leute unterstützen, die irgendwas nicht allein können, kochen, putzen, Wäsche waschen, Einkäufe machen, all diese Sachen, die man nicht unbedingt machen muss, wenn man jetzt Künstler ist, der die ganze Zeit nur in Restaurants geht und herumtourt, wo er alles Zeit kriegt. So war mein Lebenswandel von 17 bis 20. Bin einfach überall gratis herumgefahren, habe gegessen dort, gegessen dort, habe nichts waschen müssen, habe mir was Neues gekauft und so auf die Art.
Aber was hast du da in Bezug auf die Menschlichkeit gelernt? Weil ich glaube, der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung, das erdet ja auch, oder? Also wie ist da dein Umgang mit anderen Mitmenschen dann geworden in dieser Zeit und nach dieser Zeit?
Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe in der Zeit als Sozialbetreuer, war, was du lernen kannst von Menschen, die nicht so sind wie alle anderen, die ein bisschen konfrontieren mit etwas, mit dem du einfach umgehen lernen musst. Weil das Coole an Menschen mit geistigen Behinderungen vor allem, die sind, wie sie sind. Die werden sie nicht verbirgen für die.
Ehrlich, ja.
Ja, genau, die können sie gar nicht verbirgen. Mhm. Und das musst du einfach hinnehmen. Und das ist auch gesund. Ja, weil das macht man nämlich beim normalen Mitmenschen nicht. Man nimmt nicht hin, wie der ist. Man will den immer dorthin birgen, wie man halt gern hätte. Und ich glaube, das hilft einem in der Zukunft in vielen Situationen, die vielleicht Konfliktpotenzial haben, einfach mal zu sagen, stopp, okay, der ist einfach so. Es hat keinen Sinn, da jetzt irgendwas zu erwarten. Ja. Mhm.
Also einfach auch so akzeptieren, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind.
Ja.
Und das ist nicht so unbedingt zu bewerten.
Ja. Keine Erwartungen haben, das ist eigentlich, glaube ich, auch schön und wichtig. Ja.
Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ich würde sagen, es gibt auch viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, die vielleicht irgendwo Quereinsteiger sind, die vorher vielleicht in der Erziehung waren oder so. Wo das der Stein des Anstoßes war, die konnten nicht Behindertenbetreuer sein, weil sie dieses Erfolgserlebnis nicht gehabt haben, dass die was lernen dass von dir. Dass du die irgendwo hinkriegen kannst. Mhm. Weil es ist möglich zu einem gewissen Grad, aber oft auch einfach nicht. Ja? Mhm. Oder sie lernen es für 2 Monate und dann vergessen sie es wieder. Oder machen es wieder nicht, wollen es nicht mehr machen. Mhm. Und das hat viele Leute, das kann ziemlich ans Ego gehen, wenn sie das berufliche Ego über das definiert. Mhm. Und da haben auch viele Leute, für erfahrene Pädagogen auch Probleme damit manchmal.
Wir machen in der Sandburg jedes Jahr einen Tanzkurs für Menschen mit Beeinträchtigung, gibt es einen Verein. Und das ist einfach so schön, diese Dankbarkeit und also ein herzliches Lachen und eine Freude.
Das, das muss man in sich selber wieder entdecken, dass man sich einfach nicht geniert, wenn einem was freut. Ja? Dass man es einfach rauslässt.
Und dann bist du nach dieser Zeit zum Eurovision Song Contest gekommen. Wie ist das dann passiert? Dich hat ja eine Jury ausgewählt quasi, oder? Vom ORF. Also sind die einfach auf einmal da gestanden und haben gesagt, du, César, jetzt brauchen wir dich, oder?
Nein, das war ein bisschen lustig, weil ich bin in den Song Contest Zirkus schon ein paar Jahre vorher eingerutscht mit meinem Team, wo wir immer für andere Länder gearbeitet haben. Mhm. Da war ich dann 2 Jahre einfach dort im Team, habe meine Funktionen gehabt, entweder irgendwelche Chöre arrangiert oder so. Bulgarien, Serbien, Mazedonien.
Ja. Okay.
Mehrere Länder meistens gemacht, jedes Jahr mehr eigentlich, durch den Erfolg eben, den wir da gehabt haben. Und wir haben immer die österreichische Delegation backstage gesehen. Mhm. Und es war dann immer so, dass am Ende wir halt irgendwo vorn waren und die irgendwo hinten waren. Mhm. Und das sind aber alles Kollegen von uns, die natürlich auch aus verschiedensten Berührungspunkten kennen. Und dann sagen sie halt immer, hey, wann macht es denn was für uns einmal? Mhm. Ich meine, ihr seid Österreicher, was soll das?
Außer bei der Conchita, da war es natürlich dann
ja, richtig, ja. Richtig,
hast, richtig. Hast du da gleich von Anfang an den Unterschied gemerkt, wo du gedacht hast, boah, die reißt das Ding jetzt?
Wie die Conchita angetreten ist, war ich noch nicht beim Song Contest und habe noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Mhm. Das habe ich gar nicht so genau mitgekriegt. Mhm. Also ich habe angefangen, was damit zu tun zu haben, so um 2015, 2016. Also wie es in Österreich stattgefunden hat und danach dann in Schweden, dann in Ukraine.
Ach, Conchita ist schon wieder so lang aus, das weiß
ich nicht. Das ist schon wieder 2014. Ja. Ja.
Wir werden alt.
Unfassbar.
Ich messe so ein Alter am Jahr der Conchita.
Ja, ja, so ist es.
Das ist Anno Conchita.
Anno Conchita. Ich bin jetzt 7 Jahre alt.
Yeah. Und dann warst du eigentlich sogar extremer Favorit beim Song Contest. Du warst ja laut Juryurteil eigentlich sogar ganz vorne. Und erst durch die Publikumsvotings bist du dann ein bisschen nach hinten gerutscht. Ja. Wie war es einmal kurzzeitig eigentlich zu wissen, jetzt bin ich schon fast am Thron oben, hast du schon dir dann gedacht, wow, jetzt ist es mir aufgegangen, oder?
Ja, das ist so ein super Gefühl, weil überhaupt als Musiker und auch in so einer Competition-Situation, du gehst mit einer Selbstentscheidung hin, du hast das Gefühl, ich mache das schon recht lange, ich weiß ungefähr, wo ich mich einschätze. Aber dann, wenn es bestätigt wird, dann, das ist so ein, ich weiß es, aber ich weiß es erst richtig, wenn es auch wirklich passiert, so auf die Art. Oder ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob es passieren wird. Das ist so man hat immer die eigene Einschätzung und die braucht der Künstler. Man muss einfach mal das machen, woran er glaubt und wie er das sieht. Mhm. Aber wenn es dann von außen nur mal geechert wird, das ist ein super Moment.
Ja. Das unterscheidet ja von vielen anderen, die es probiert haben, für Österreich anzutreten, also die angetreten sind.
Aber ich würde vorschicken, dass viele von denen unter Umständen zum Song Contest kommen, sind, die für sie eh schon nicht so ideal waren. Zum Beispiel mit dem Song, den sie wirklich, wirklich gern gehabt hätten, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es so oft so ist, weil ich glaube, wenn ein Künstler wirklich mit seinem Song hingeht, den er über alles liebt, den er super genial findet, dann ist ihm wurscht, ob er gut oder schlecht ankommt damit. Mhm. Aber wenn er vielleicht nie hundertprozentig
dahinter gestanden ist,
wenn vielleicht irgendwer eine Meinung, wenn er da überstimmt worden ist, dass es der Song ist und nicht der andere, und dann funktioniert es nicht. Dann ist es ein bisschen eine bittere Erfahrung, glaube ich.
Ja, oder Vincent Buena musste zum Beispiel seinen eigentlichen Song, musste einen neuen machen.
Das ist eben ein Beispiel zum
Corona,
Beispiel.
Corona, ja. Ja.
Wie ist das? Es ist auch, also der Song Contest, der hat ja viele große Talente hervorgebracht und auch viele Weltstars, aber auch viele nicht. Oft ist so dieser Eurovision Song Contest gerade in Österreich auch immer so ein bisschen belächelt worden, war schon auch ein bisschen so, ja, manche hat man halt dann kurz gesehen in dieser Song Contest-Zeit und dann nie wieder. War das bei dir auch ein bisschen so Angst davor, dass man so kurz nach oben geschossen wird und dann wieder tief fällt? Weil jetzt wissen wir ja, du hast dich als einer der wenigen eigentlich im österreichischen Umfeld des Eurovision Song Contest ganz nach oben gehalten im österreichischen Ranking, würde ich sagen. Aber war das am Anfang schon ein bisschen Angst? Das könnte jetzt da ein Schuss in den Ofen sein?
Nein, bei mir nicht, weil ich war davor eigentlich nicht Solokünstler, ich war davor Produzent, Songwriter und ich habe das eher so gesehen, ich habe immer vermutet, dass ich sicher mal wieder als Solokünstler irgendwas machen werde, aber ich habe nie gewusst, wann. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich beim Song Contest, wenn es so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ich dem mehr Aufmerksamkeit gebe, dass ich meine Energie in die Richtung verlagere. Mhm. Und wenn es nicht aufgeht, dann mache ich halt das weiter, was ich vorher gemacht habe. Ja? Mhm. Also das war für mich eine Win-Win-Situation. Ich wollte einfach wissen, aus reiner Neugierde, ob jetzt eine gute Zeit ist, da umzusatteln oder ob ich vielleicht reif bin dafür, eben diese zweite Phase, weil ich habe ja schon, wie gesagt, mit 17, 18, 19, 20 die erste Phase als Sänger gehabt und war einfach neugierig. Ist jetzt die Zeit, ich sehe das so eher flexibel. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man schon mit einem gewissen Standing da reingeht, dann, dass man sich das dann zweimal überlegt vielleicht.
Mhm. Also du bist da komplett entspannt eigentlich.
Ja, komplett, eigentlich schon.
Das merkt man natürlich dann auch beim Auftritt und bei allem. Ne?
Ich habe die ärgste Gaudi dort gehabt, wirklich. Ja. Also aus verschiedenen Gründen, weil ich bin wirklich ein großer ESC-Fan, nicht so sehr ESC-Fan als die Sendung, sondern was dort wirklich passiert, was hinter den Kulissen passiert, was für eine Art von Stimmung und Interaktion dort passiert, das ist ziemlich einzigartig. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es bei den Olympischen Spielen genauso ist, aber ich würde mal sagen, es ist sogar noch ärger, wenn so viele kreative Leute aus aller Herren Länder irgendwie zusammenkommen und doch sehr nahe Berührungspunkte haben und es dann aber auch nicht so einen argen Konkurrenzdruck gibt. Das ist jetzt nicht so wie Olympische Spiele, was schon sehr viel, du arbeitest zu hart, bis du dorthin kommst und dann natürlich schaust du nicht links und rechts und willst einfach nur gewinnen. Dort ist es viel cooler und viel relaxter. Also ich bin einfach ein Fan von dem gesamten Anlass und deswegen bin ich schon mit so einer Enjoy-Stimmung dorthin gekommen.
Mhm. Und jetzt ist dir das aufgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der Eurovision Song Contest war ein richtiges Sprungbrett für dich, muss man sagen. Das hat die eigentlich ja in Österreich komplett bekannt gemacht, wo du bis heute bist. Wie ist das, wenn man dann so abliefert, merkt, hey, jetzt geht das Ding auf, hat man da dann auch ein bisschen den Erfolgsdruck, dass man sich denkt, boah, jetzt muss das nächste Jahr wieder funktionieren und da sollte jetzt schon wieder was kommen, also dass man kein One-Hit-Wonder bleibt?
Ich glaube, das wird von außen auf jeden Fall suggeriert, weil es einfach so ein Standardverlauf ist. Für mich war das eher anders zu sagen, weil ich ja dann erst nach dem Song Contest oder mit diesem Song zum ersten Mal über mich selber als Solokünstler wieder nachgedacht habe. Mhm. Ich war ja davor nur am Schreiben für andere Leute. Das heißt, ich habe nie mir wirklich, okay, was für eine Stilistik oder was für ein Flavor ist das wirklich, was mich ausmacht? Und ich habe mir dann nach dem Song Contest gedacht, okay, jetzt würden die sicher gerne den und den oder wahrscheinlich einen Song, der ähnlich klingt wie Nobody But You, und auf das habe ich einfach keine Lust gehabt. Mhm. Ich bin auch vor Songs gesessen, die so klingen wie Nobody But You Teil 2 und ich bin immer so einer, der das immer so ein bisschen verhöhnt, wenn andere Leute sich so selbst kopieren, damit sie nochmal abcashen an dem einen Hit. Deswegen habe ich das einfach abgelehnt. Das hätte ich sicher aus rein finanziellen Gründen machen können sollen.
Ja. Gibt aber, sicher oft das ja. Recht. Ja.
Aber ich habe das einfach nicht machen wollen. Ich wollte mich einfach entdecken jetzt. Jetzt fange ich wieder an mit dem, dann wenigstens gescheit. Jetzt möchte ich einmal wissen, wo ich wirklich stehe, wo meine Nische irgendwo ist. Das war eine total kreative Zeit, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, eigentlich seit ich 20 bin, jetzt mit über 30, jetzt klinge ich ja komplett anders. Das heißt, eine andere Art von Musik passt irgendwie jetzt zu meiner Stimme. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bringe ein paar Sachen aus, aber hauptsächlich mache jetzt mal Sammelmaterial und schaue, was am besten fetzt einfach. Mhm.
Ja. Und wo bist du da ungefähr? Also
so Lazy Suit, ist das so genau die Richtung?
Genau, Lazy Suit ist so ein bisschen die Richtung, wo es hingegangen ist.
Also wir haben heute ein bisschen diskutiert und ich bin ein riesen Roger Cicero-Fan gewesen. Mhm. Und ich sehe die irgendwie so ein bisschen zwischen Roger Cicero und Bruno Mars ein bisschen irgendwie. Das sind so Namen, die bei mir auftauchen, wenn ich an die denke.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe mal mit einem Vocal Coach gearbeitet, die mir sehr cooles Feedback gegeben hat.
Monika Ballwein oder?
Nein, internationalen. Okay. Und die hat gesagt, du hast was so gleichzeitig modern und klassisch gleichzeitig klingt. Und ich muss das irgendwie, das habe ich erst spüren müssen, was dieses Klassische ist.
Das Klassische ist der Swing beim Roger, der mir in den Kopf kommt und dieses locker flockige ist dieser Bruno Mars-Style und das bei Lazy Suit, finde ich, triffst du da irgendwie ein bisschen in die Mitte.
Ich habe mich da erstmal richtig finden müssen, was die Stimme angeht, nämlich. Weil das ist, wenn man nur für andere arbeitet, dann ist man so ein Chamäleon. Man kann irgendwie alles schreiben. Man schreibt Rock, man schreibt R&B, man schreibt Pop, man schreibt alles Mögliche. Und du hast irgendwie so alle Einflüsse so vor dir liegen. Aber wenn du für dich selber schreibst, dann kannst du nicht einfach alles machen. Du musst genau wissen, was zu dir passt.
Hm? Das sollte man uns vielleicht einmal hinter die Ohren schreiben.
Und wie gehst du jetzt an einer Songwriting ran, sei es von dir selbst oder auch von wem anderen? Wie schreibt man einen Song? Wie könntest du denn für uns beide einen Hit schreiben? Bist du Gott?
Also ich würde wahrscheinlich, ich fange immer beim Künstler an normalerweise. Also ich hauche mir immer an, was gibt er für Stimmung, für Vibe. Wie klingt seine Stimme natürlich, aber auch von seinem Charakter her. Das gibt oft viel vor. Das ist mehr so wie ein assoziatives Schreiben. Ja? Also was kommt mir einer bei dem? Ja? Deswegen schreibe ich ja ganz gern mit dem Sänger im Raum. Ich schreibe nicht so gern abseits vom Sänger. Mhm. Und es gibt einem schon sehr viel vor. Das sagt einem in welcher Rhythmik der gern drinnen sitzt und gibt er gern Gas oder ist er gern intim oder, also das gibt einem ganz viel vor Und ich glaube, das ist die halbe Miete. Also die halbe Miete ist einmal, dass du im richtigen Space bist. Ist es ein Personal Artist, ist es ein Power Artist, ist es ein Stadion Artist, ist es ein Wohnzimmer Artist auf die Art. Mhm. Und dann geht es eigentlich ziemlich dahin. Also dann kann man dann eigentlich ziemlich herumspülen.
Mhm. Also, würdest du sagen, du erkennst gleich, ob ein Song Potenzial hat, ob der richtig ein Hit-Potenzial hat? Könntest du jetzt, wenn du dir die Songs vom Song Contest anhörst, könntest du sagen, so, die drei sind definitiv die besten?
Beim Song Contest gibt es zwei Bewertungsphasen. Also die Albumversion ist eine Geschichte, aber dann ist die große Frage, inwiefern kann das derjenige live reproduzieren oder sogar noch toppen? Und das geht oft extrem auseinander. Also, mhm. Du hast oft ein wirklich solides Produkt als Albumversion und dann kann der Performer das nicht einmal im Ansatz live wiedergeben.
Das Gegenteil, die Conchita mit Rise Like a Phoenix,
genau,
war natürlich
Performance. Das explodiert dann eher live. Ja. Ja. Und deswegen kannst du es nicht sagen. Du kannst sagen, okay, die Grundfaktoren sind irgendwo da, ja, aber dann hauen wir sich mal die Proben an zum Beispiel. Mhm. Das ist das Coole, wenn man selber dort ist, dann kann man sich diese ganze Entwicklung auch noch anschauen, weil da gibt es noch eine Entwicklung, die zwei Wochen bis zum Song Contest wird es auch noch besser. Mhm. Deswegen können wir Backstage meistens immer ziemlich genau sagen, was gut funktionieren wird. Dann am Finaltag wissen die meisten vom Gefühl her, wer vorn sein wird.
Mhm. Stimmt, die Buchmacher sind da immer ziemlich nah dran, oder?
Mit ja, na sicher, weil die kennen sie. Also, wenn man die Buchmacher anschaut, vor dem Bewerb, die wissen nichts. Mhm. Ja, das ist nur so geraten. Ja. Aber dann immer näher zum Finaltag sind sie eigentlich immer präziser, wobei sie bei mir ziemlich daneben waren.
Ja. Ja. Wie ist das jetzt, wenn du so eine Nummer schreibst, sei es für dich oder auch für einen anderen? Man sagt ja, also ich bin ja ein riesen AC/DC-Fan und Highway to Hell ist ja entstanden am Highway to Hell. Also der Angus Young ist ja um 2 Uhr Mitternacht im Bus gesessen, im Tourbus, und sie sind gefahren und er hat ein Schild gesehen, wo gestanden ist, noch 60 Miles on the Highway to Hell.
Wirklich?
Und super. Wie sie dort angekommen sind, die 60 Miles später, hat er den Song fertig geschrieben gehabt. Und wie ist das bei dir? Sagst du auch, wenn ein Song innerhalb von 12 Stunden passiert, dann ist er gut? Oder wenn ich schon die Idee schnell habe? Oder wie geht man an so einen Song ran? Wie ist zum Beispiel Lazy Suit jetzt entstanden? Ist ja ein Hit geworden, kann man sagen. Wie lange dauert es, bis dass du sowas aus dem Ärmel schüttelst?
Also Lazy Suit ist ein gutes Beispiel, weil das war ziemlich ähnlich wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Weil da war ich am Telefon mit meiner Freundin. Ich war draußen in Bulgarien am Meer, wo wir schon Musik gemacht haben, geschrieben haben. So ein Writing Session, und das Thema unseres Telefongespräches war direkt vor der Studio-Time. Ich bin auf der Terrasse gesessen, habe mit ihr geredet, bin reingegangen und habe genau das Thema einfach so verarbeitet in den Song, und also, eine Stunde später war der Song geschrieben.
Also du hast so gesagt, hey, ich habe jetzt einfach keine Lust auf irgendwas Geiles, also Wichtiges zum Arzt, sondern ich habe einfach was Gemütliches an.
Nein, es war eher so, dass wir, also meine Freundin war bei Miss World zu dem Zeitpunkt und ich war auch ständig unterwegs, das heißt, wir haben uns nie gesehen, und wir haben gesagt, okay, wenn wir dann zurückkommen an dem und dem Tag, dann schließen wir uns irgendwo ein, ziehen wir nur noch Pyjama-Sachen an, nur noch kuschelige Sachen an und sind einfach mal weg für ein paar Monate. Und ja, wir haben nicht gewusst, dass danach der Lockdown kommt.
Aber es hat funktioniert.
Es war ein bisschen fühlig, ist es super. Es stimmt, nämlich der Song hat so perfekt zur Situation erpasst.
Ja.
Unfassbar, ja.
Ja, das haben wir vielleicht ein bisschen mit heraufbeschworen. 1,5 Jahre Lazy Suit.
Wie ist das jetzt so, ein Gefühl, das wir nie hatten, wenn man so irgendwo im Auto sitzt oder im Zug oder irgendwo und dann plötzlich im Radio dein eigener Song läuft? Wie ist das Gefühl so?
Ah, es ist ein nettes, angenehmes Gefühl. Vor allem, ich habe bis jetzt gerade
gesagt. Ah, doch.
Ja.
Danke. Naja. Stoßen wir nochmal an, ein Gösser Bier zum Frühstück und ein Peter Affenzeller. Cheers.
Ob wir den Oktopus jemals auf Ballermann Radio hören werden,
mein Da ist er tatsächlich schon mal gelaufen.
Ja. Aber das haben wir nicht gehört.
Nein.
Das eine Mal, was ich gespielt habe.
Ja. 4 in der Früh. Am Montag.
Ist wurscht, egal. Wann immer. Unverhofft. Ist auch gut.
Aber hast du da schon so Situationen gehabt, wo du sagst, hä?
Na, so richtig cool ist, wenn ich über soziale Medien, wenn mir jemand ein Video schickt vom Dubai-Flughafen und es spielt Nobody But You oder, oder von einer Paris Fashion Show und er spielt Stone Cold. Oder das, ist, das cool. ist wirklich cool. Dieses Internationale, das, du kriegst das nicht wirklich mit. Ja. Aber wenn dir dann jemand von Griechenland aus dem Supermarkt und vom, von egal wo, ja, dieses Erlebnis, und dann denke ich mir, okay, das, das zieht wirklich seine Kreise und verbindet mich wirklich mit den verschiedensten Leuten. Das ist super.
Kann man dann gut leben von diesen Tantiemen, wenn du da international am Flughafen in Dubai gespielt wirst, kriegst du dann
ein Euro?
Naja, es tut auf jeden Fall nicht weh, die Einkunft tut nicht weh, aber man muss sehr, sehr viel Output haben und wenn man natürlich jetzt wie ich gespielt wird, ist das auf jeden Fall gut, aber man muss dazu sagen, ein durchschnittlicher Artist, der jetzt nicht die ganze Zeit Radio gespielt wird, der kann momentan nicht von den Themen leben. Also nicht einmal annähernd.
Also du brauchst dann schon die Konzerte dazu.
Genau. Also man muss sagen, der Beruf Musiker verändert sich eben durch die Tantiemen-Situation, durch Streaming und so weiter, woran aber eh gearbeitet wird, dass die Vergütung da fairer wird. Wir sind ja eigentlich in einer Implementationsphase eines neuen Gesetzes. Es sollte eigentlich per Design sollte schon sein, dass jemand, der Records macht, nennenswerte Einkünfte aus seinen Songs, dass sie gespielt werden, auch bekommt. Also beim Radio und Fernsehen hat es gut funktioniert in den vergangenen Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Aber eben beim Äquivalent Online-Plays eben ist das Verhältnis ein anderes trotzdem nur. Also es gibt zwar das Argument, es gibt dafür mehr Spread oder mehr Möglichkeiten, dass das herumkommt, aber trotzdem die Conversion Anhör, wie viel Geld pro Anhören ist halt unglaublich verschwindend. Mhm. Natürlich, wenn du zu die Top 20 Artists der Welt gehört, ist es immer noch
klar. Ja, aber toll, wird das Gesetz, ist das ein internationales Gesetz oder wie?
Es ist ein europäisches Gesetz, also es ist über auf EU-Ebene. Es war kein Gesetz auf EU-Ebene, es war eine Weisung, es war ein Framework und jetzt müssen alle Länder das quasi entsprechend ihrer nationalen Legislatur umsetzen, interpretieren.
Sozusagen. Und dadurch werden die Einkünfte besser durch Streams?
Da geht es um viele Sachen, die jetzt mich nicht so genau betreffen, aber das, was mich betrifft, ist eben so Sachen wie YouTube. Das Argument war halt immer, YouTube schaltet Werbung, verdient quasi daran, dass Leute wegen deinem Content auf der Plattform sind.
Du kriegst
aber ich krieg nichts davon. Mhm. Ja. Also Da wird hier angesetzt. Mhm.
Mhm. Spannend. Ich höre ein Geräusch.
Ja, der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Der bringt uns frisches Bier oder frischen Rum, frischen Rum Monkey. Ja.
Das ist übrigens sehr gut, dieser Rum. Ja, sehr aromatisch gut, und geil. Lieblich.
Ich nehme nur ein Gösserbier, mir ist um
Grüße.
11 Uhr ist mir das Gösserbier doch lieber als der Rum Monkey.
Schöne Grüße. Tschüss. An den Peter Affenzeller.
Liebe Grüße, sehr deliziös, dein Rum.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, César ist so der Moment, wo wir über Jugendsünden reden, lustige Geschichten, irgendwas, was César Sampson mal passiert ist.
Vor 28, weil da hast du noch mehr getrunken.
Genau, was lustig war, was für dich peinlich war, aber für alle anderen lustig. Gibt es da eine Geschichte?
Ja, ich kann euch was Lustiges erzählen. Also ich habe ja sehr viele Tour-Stories natürlich.
Ja.
Vielleicht ist die Überschrift von dieser Geschichte quasi die, inwiefern ist Alkohol bewusstseinserweiternd?
So, klingt schon mal nach einem guten schöne Überschrift.
Inwieweit kann Alkohol vielleicht, die richtige Mischung an Alkohol vielleicht die mentalen Fähigkeiten verstärken?
Dieser Frage jage ich mein Leben lang nach.
Bis hin zu semi-telepathischem Ausmaß. Und zwar, ich war irgendwo in der Schweiz. Ich weiß nicht, wo ich war. Ich habe einen Club-Gig gehabt mit Sofa-Surfers, glaube ich. In der Schweiz, in einem Club, der vielleicht so ist wie die Prater-Sauna vielleicht, so von Größe und Gefühl und auch vom Genre her. Und dann habe ich angefangen, mit dieser Kellnerin, mit dieser Barkeeperin zu reden nach unserem Gig. Ich habe genug Zeit gehabt, danach ist quasi Party immer angesagt oder trinken und so weiter.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, es gibt Legenden von Menschen, die nach ihrem Gig Alkohol konsumieren und Spaß haben. Und habe mit der sicher 3 Stunden lang geredet, über extreme Lautstärke hinweg, also so ins Ohr geplatzt irgendwo. Und sie hat ständig immer wieder anmerken müssen, wie überraschend das ist, dass ich sie so mühelos verstehe, weil sie doch wirklich einen sehr, sehr dicken Schweizer Akzent hat von ihrer Region, wo sie herkommt, und selbst viele Schweizer verstehen sie nicht. Mhm. Und ich war ständig so, danke für diese vielen Komplimente, aber das ist wirklich nicht so besonders, was du da sprichst, ich verstehe alles. Ja. Und dann war Sperrstunde, irgendwann um 7 in der Früh, und wir sind gemeinsam rausgegangen, meine Crew und der Staff und eben sie und ich sind rausgegangen, und wir waren mitten in einem Gespräch, und sobald wir die Schwelle des Clubs überschritten hatten, also und die Tür verlassen haben, habe ich kein Wort von dieser Frau mehr verstanden. Nicht ein Wort. Es war wirklich so, als wäre der Universal Translator von Star Trek plötzlich ausgefallen.
Geil. Ja. Alter. Ja. Und du schreibst das dem Alkohol zu?
Ich glaube, das ist ja so, du verlässt dich quasi auf diesen sechsten Sinn.
Die Frage ist, hast du mit ihr dann auf andere Weise weiter kommuniziert als Sprache oder
mit
nicht?
Mit Händen und Füßen.
Mit deinen drei Füßen.
Sagen wir so, die Beteiligung der Hände ist auf jeden Fall gestiegen. Also, Zwang, notgedrungen natürlich.
Wir wollen keine Details mehr. Du bist ja vergeben, du hast ja eine Freundin.
Ja.
Frederica. Wie ist das in deinem Business, wenn man eine Freundin hat? Ist das schwierig, wenn man so ein hübscher, erfolgreicher Musiker ist wie du? Da werden einem die Frauenherzen doch zufliegen, oder? Ist das dann manchmal Eifersucht und so schwierig?
Also Eifersucht überhaupt nicht. Frederica ist eine Frau mit sehr guten, gesunden Selbstbewusstsein. Die weiß schon, was sie kann und wer sie ist. Und die würde eher denken, dass ich dumm wäre, wenn ich da...
Laut dem Instagram-Profil, das wir vorhin gesehen haben, würde ich das auch sagen. Ja?
Und ich würde es auch sagen.
Du wärst ziemlich dumm.
Ich wäre ziemlich dumm und das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich bin nicht dumm. Na, also sie wirklich, Eifersucht spielt keine Rolle und ich gebe ja keinen Anlass dazu. Und ist es schwierig? Ich glaube, natürlich wäre es schwierig. Also, es ist immer so ein Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen. Verschiedenste Arten von Druck, negativ, positiv, neutral. Und ich glaube, wenn man nicht am richtigen Punkt in der eigenen Entwicklung ist, dann kann einem das ziemlich aus der Bahn werfen oder ziemlich stark beeinflussen. Ich, Gott sei Dank, bin in diese Phase, in diese öffentliche Phase gekommen, wo ich schon sehr irgendwie gesetzt bin und schon vieles gesehen habe. Und das hat mich immer so, also es ist lustig zu sehen, Frauen, die dir einen Korb gegeben haben vor 5 Jahren, Griechen zu Kreuze schreiben, dir 3 Seiten lange Briefe, wie du nicht immer in ihrem Herzen geblieben bist und so. Also es ist wirklich sehr, sehr eigenartig.
Was ist mit dir? Du Bitch.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr Twilight Zone. Es ist sehr, sehr Twilight Zone-artig, weil wirklich jeder Mensch die obskursten Randpersönlichkeiten deiner Lebensgeschichte wirklich glauben, dass da irgendwas,
Best Friends.
Ja, dass er was ganz Bedeutendes verloren gegangen ist an eurer Beziehung. Ja. Es ist wirklich sehr eigenartig.
Randpersönlichkeiten.
Da haben wir auch ein paar in unserem Leben.
Ja, also das ist jetzt für mich nur ein Anlass zum Amüsement, aber auch ein bisschen komisch, traurig, seltsam hin und her. Aber es bringt mir nicht mehr dazu, Blödheiten zu machen. Mhm. Das ist ausgeschlossen, das geht gar nicht.
Mhm. Und wie gehst du generell mit dieser Öffentlichkeit um? Also hast du oft das Gefühl, du kannst Dinge nicht mehr tun, weil du so prominent bist, die du gerne tun würdest? Also weiß nicht, im Lazy Suit Minigolf spielen gehen oder was auch immer.
Das kann ich immer nur tun, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Nein, ich glaube, das Coole ist, vielleicht bin ich einfach nur der richtige Typ dafür. Ich bin ein Löwe im Sternzeichen. Also ich halte schon was auf diese grundsätzlichen astrologischen Sachen.
Wir hatten Gerda Rogers schon mal als Gast bei Frühstück.
Ja, super.
Kann ich dir empfehlen, diese Sendung? Ich höre sie dir gerne
sehr
an.
Sehr gut, mach ich. Also obwohl ich jetzt nicht der super Profi bin, ich muss schon sagen, ich bin ziemlich typischer Löwe. Das heißt, ich bin nicht, ich kann sehr gut in der Öffentlichkeit funktionieren, ohne mich komisch zu fühlen. Ich fühle mich nicht unnatürlich und ich mag das auch ein bisschen, Verantwortung zu haben. Also die Verantwortung einer öffentlichen Person, die finde ich ganz angenehm. Also ich mag das, dass ich mehr über Dinge nachdenken muss, bevor ich sage, dass vielleicht was ich sage, Auswirkungen hat auf jemanden, der zuhört. Dass vielleicht junge Kinder, Jugendliche beeinflusst werden durch das, was ich mache. Ich finde das gar nicht unangenehm. Es bringt mir eher dazu, mehr über meine eigenen Aktionen nachzudenken. Und wenn dann irgendwie auf der Straße Kinder zu mir kommen und ich sehe in den Augen, natürlich sagen sie es mir, aber ich sehe in den Augen, dass bei ihnen was Klick gemacht hat, wie sie mich gesehen haben beim Song Contest und dass es vielleicht bewirken wird, dass sie selber Musik machen werden, zum Beispiel. dann natürlich finde ich das irgendwie bedeutungsvoll, diese Einschränkung, die ich jetzt habe im Leben, dass ich einfach nicht so dumm sein kann und dass ich einfach nicht einfach nur dahin labern kann, sondern einfach auch überlegen muss, was ich sage.
Das heißt, die Verantwortung, die macht dir Spaß in dem Sinne.
Ja, die finde ich irgendwie positiv challenging. Ja.
Und immer, wie du heute aus dem Zug ausgestiegen bist, ich habe dich am Bahnhof abgeholt, weißes Outfit,
Glitzerbrille,
Kopfhörer auf, alles in weiß, die Turnschuhe, alles gleich. Du schaust schon absolut aus wie ein Star. Du bist natürlich ein sehr eigener Typ auch vom Gesicht, vom Körper her, deine Hautfarbe, alles dazu, das passt. Du wirst wahrscheinlich auf der Straße schon sehr, sehr viel wiedererkannt, oder? Also ich würde sagen, du bist nicht ein Star, der jetzt die Sonnenbrille aufsetzt und dann kennt man die nicht mehr.
Nein, also ich bin wirklich ehrlich immer überrascht, dass man mich mit Maske und Brille nur erkennen kann.
Ja, du bist einfach ein Typ.
Es ist wirklich sehr seltsam. Es gibt Leute, die mitten im, die sind am Handy und sagen, ja, und ich bringe dir das von dem Einkaufen. Ah, übrigens, ich sehe gerade den Cesar Sampson. Und ich bin wirklich buchstäblich mit dem Kopfhörer, Nasen-Mundschutz und Sonnenbrille unterwegs.
Ja.
Und die nur mit einem Blick zur Seite erkennen mich die. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich würde sagen, ich alleine bin schon die Antithese zu Superman und Clark Kent. Das wird nie funktionieren. Das ist die dümmste Idee ever, wirklich.
Ich habe auch immer gedacht, wie funktioniert das? Ja, deshalb liebe ich Batman.
Aber wirklich.
Verstehst du, Batman funktioniert.
Ja.
Scheiß auf Superman.
Verankert in der Realität.
Ja.
Er braucht eine Höhle.
Ja, und er fliegt nicht, sondern er schießt mit irgendeinem Drahtseil nach oben.
Wobei Batman, wenn man ein Bord hat, auch wieder schwierig ist, weil dann ist das Kinn ja auch wieder in
der. Deswegen hat Batman kein Bord.
Deswegen hat Batman kein Bord.
Der muss immer wieder rasieren, wenn er in die Öffentlichkeit geht. Ja. Und dann muss ich den Bart wieder drauf tun.
Ja,
so ist es. Cesar, hast du eigentlich ein Management? Hast du eine Firma, eine Plattenfirma, die hinter dir steht? Oder wie funktioniert das bei dir?
Ja, also in diesem bunten Karussell der heutigen Öffentlichkeit braucht man ja mehrere Managements.
Mhm.
Dadurch, dass ich als Musiker eigentlich nicht mehr nur Musiker bin, sondern auch irgendwo ungewollt, gewollt Influencer, Medienpersönlichkeit, alles irgendwie mischt sie zusammen und da gibt es natürlich unterschiedliche Expertisen und unterschiedliche Managements, was das angeht und es verschafft mir auch ein bisschen Freiheit, mehrere Managements zu haben. Also wenn es jetzt um Konzerte, Musikalisches geht, da bin ich bei Universal eben, das ist mein Labelpartner und die haben natürlich eine Management-Section, eine Booking-Section. Wenn es um Influencer-Marketing geht, da habe ich meine Jungs von Follow Austria, die ja mit mir irgendwie so Content, mir Shootings machen mit mir oder sie überlegen, okay, wie kannst du so influencen, dass es dir auch was bringt für deinen Channel, dass nicht du irgendwie ein Produkt beworben hast und ja, danke, sondern dass es irgendwie eine Relevanz zu dir hat, coole Videos dran und so weiter und so fort. Und dann, wenn es so um Mediensachen geht, also wenn es um Fernsehsachen geht, da gibt es wieder eigene Schiene. Ja.
Das hast du alles outgesourced und das macht auch Sinn, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was du machst.
Ja, oder? Weil ich muss ja am Ende des Tages immer nur Musik hauptberuflich machen.
Na also, eben, darum denke ich mal, ich meine, es verleitet natürlich auch viel selber zu entscheiden, nehme ich an, oder? Weil das ist deine Karriere und du möchtest selber oft wahrscheinlich entscheiden, zu der und der Sendung gehe oder
natürlich,
das und das möchte ich posten oder für das und das möchte ich Werbung machen.
Natürlich.
Aber das heißt, du bist so eine laufende Abstimmung einfach mit deinem Manager. Und
ja, natürlich, Endentscheidung hab natürlich ich. Ja und nein, das kommt natürlich nur von mir, aber es geht eher so darum, zu optimieren, mir die Last ein bisschen runterzunehmen und das Administrative nicht auf meine Schultern fallen zu lassen. Ich wäre wirklich hoffnungslos überfordert sonst. Mhm.
Und wie schaut so ein typischer Tagesablauf von dir aus? Stehst du irgendwann auf und je nachdem, wie dich die Muse küsst, haust dich ins Studio oder wie funktioniert das? Kann man Kreativität planen?
Sagen wir so, also ja, du nimmst richtig an, es ist etwas unorthodox, mein Tagesablauf. Ich habe nicht wirklich einen Standard-Tagesablauf, aber ich bin ein Frühaufsteher. Und fast täglicher Sport gehört bei mir zum Grundprogramm dazu, dass du am liebsten eher am Vormittag schon abhaken.
Welchen Sport?
Naja, Fitness, allgemeine Fitness, ob das Ausdauer ist oder Kraft, Training oder irgendwas Spezifisches. Ich mache immer nur.
Ja, dein Oberarm ist, würde ich sagen, 1-2 Zentimeter größer wie meiner.
Ja, wie dein Oberschenkel.
Ja, also das brauche ich so, das ist für mich zur Psychohygiene und zum generellen Wohlbefinden unerlässlich. Also ich beginne meinen Tag gerne damit und da fühle ich mich dann meistens auch sehr, sehr gewappnet für den restlichen Tag. Und dann gibt es wirklich keine gleichbleibenden Faktoren, auch das Kreative. Es ist halt so für mich, wenn ich weiß, okay, morgen ist ein Studiotag, dann ist alles anders. Aber an einem Studiotag möchte ich ja nichts anderes denken. Da möchte ich ja keine Business Calls haben und ich möchte nichts erledigen müssen. Also das ist schon wichtig. Das muss irgendwie ein anderes Gefühl haben. Das lässt sich nicht verbinden. Ich habe ein paar Kollegen, die mir dann immer so spontan, hey, magst du ins Studio kommen? Ich so, du, ich kann jetzt nicht mehr in Studio-Mode. Ich bin in meinem Kopf komplett woanders. Das geht halt nicht mehr so auf die Art. Mhm. Das funktioniert nicht.
Okay.
Aber fast, ist es dann auch so, dass sehr oft vielleicht weggefahrt gemeinsam mit der Band, dass sie wirklich abgeschieden seid auf eine einsame Hütte?
Ja, also ich schreibe ja nicht mit meiner Band, also mit meiner Band arbeite ich dann die Songs neu quasi für live, aber ich habe das sehr, sehr gern irgendwo hinfahren mit meinen Musiker, also Musiker, mit denen ich im Studio bin, das sind wieder andere, das sind keine Live-Musiker. Und einfach abgeschieden sein, isoliert sein. Isolation ist ein super quasi Accelerator für Kreativität. Ich bin dann eben gern in Bulgarien, wo mein Arbeitskollege herkommt, oder in Skandinavien, wo ich viel Freunde habe, oder demnächst vielleicht fahre ich sogar nach Madeira. Mhm. Das ist mein nächstes Ziel, ich würde gerne in Madeira schreiben.
Die Blumeninsel, oder?
Ja.
Wo die Sissi ja war.
Oder das habe ich nicht gewusst, aber ein Grund mehr hinzufahren.
Ja, absolut, ja.
Also ich mag das und ich glaube sehr daran, dass der Ort, an dem man schreibt, stark beeinflusst, was für Lied rauskommt. Ich finde, Lazy Suit ist eines von einer Reihe von Songs, die ich am selben Ort geschrieben habe und eben am Meer, am Schwarzen Meer. Mhm. Und die haben so einen Laid-Back-Flavor gehabt. Wir waren einfach so unglaublich entspannt dort.
Mhm. Eine wichtige Frage noch, wir hatten auch mal Arabella Kiesbauer bei Frühstück mit Bier und die hat darüber gesprochen und hat ja auch in der Vergangenheit sehr viele negative Erfahrungen gemacht mit Rassismus. Deine Hautfarbe ist ja wunderschön, etwas dunkler als unsere.
Danke.
Und wie schaut es da bei dir aus? Machst du in Österreich da auch noch Erfahrungen mit solchen unangenehmen Themen oder berührt dich das gar nicht mehr?
Naja, die Arabella kommt noch ein bisschen aus einer anderen Generation, wo das nur ein bisschen ungewöhnlicher war und wo auch noch nicht wirklich Beispiele dafür waren, dass jemand, dass erwachsene, dunkelhäutige Personen Österreicher sind. Mhm. Also es waren die meisten dunkelhäutigen Menschen waren Einwanderer. Mhm. Und jetzt haben wir in einer Situation, wo es schon 40er, Mit-40er und 50er Menschen gibt, die nicht ausschauen wie der klassische Österreicher, aber mehrere Generationen schon österreichisch sind. Ja. Und ich glaube, daran haben sie jetzt schon viele Leute gewöhnt, weshalb ich glaube, das ist glaube ich der Grund, warum es diesen overten, ignoranten Rassismus einfach nicht mehr gibt, weil jeder irgendwo ausgesetzt ist, diesen Unterschieden. Ich glaube, unterschwelliger Rassismus gibt es sicher noch irgendwo, aber ich bin da in meiner Bubble, ich kriege das nicht so sehr mit.
Ja, spannend, weil auch der Vincent Bueno hat uns von solchen Erfahrungen erzählt.
Der hat gemeint, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat er als Asiate auch viele Anfeindungen bekommen zum Thema Coronavirus. Crazy, ja. Und da ist ziemlich abgegangen in Wien und hat ziemlichen Anfeindungen sich entgegenstellen müssen. Deshalb die Frage auch, ob du mit
solchen Sachen... Lass uns hoffen, dass es nicht bald eine karibische Version von Corona gibt. Dann komm ich wieder.
Kommen deine Eltern ursprünglich aus der Karibik?
Nein, aber die dunkelhäutigeren Familienmitglieder kommen hauptsächlich aus der Karibik.
Das heißt, du hast karibische Wurzeln?
Ja, auch.
Und hast du auch Verwandte in der Karibik?
Ja, auch. Ja.
Das heißt, du fährst da auch auf Urlaub hin und nimmst uns mal mit?
Die kenne ich nicht so gut, die Verwandten. Also die haben sich auch erst...
Dann lernen sie kennen, verdammt.
Ja, seit dem Song Contest sind die auch plötzlich magisch. Hey, ich bin dein Vetter, dritten Grades.
Cousin siebten Grades. Willst du nicht mal vorbeikommen mit einem Packerl Tausender?
So Groups, Facebook-Groups aus dem Boden gesprossen. Family Reunion.
Caesar Samson, Family Come Together.
Ja, also solche Sachen, wirklich durchaus, die habe ich alle nicht kannt vorher. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja.
Also für internationale Familienzusammenführungen eine gute Strategie
ist... Ja genau, fahrt zum Song Contest. Fahrt zum Song Contest. Sich die Stammbaumanalyse sparen.
Eine Frage noch zum Thema Musik in Österreich. Die Musik in Österreich war ja Elke Lichtenegger, glaube ich, war es damals, die da auch ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht hat, war ja, sage ich mal, vor 10 Jahren eigentlich nur wenig Thema. Jetzt mittlerweile ist es sehr, sehr stark auch forciert von den Radiosendern, vom Fernsehen. Tut sich da was? Merkst du da, hey, ja, österreichische Musik wird jetzt anerkannt? Geht es noch nach oben? Ist da noch Luft nach oben? Oder wie siehst du da die Lage der Musik aus Österreich, für Österreich und vielleicht auch für Europa oder vielleicht sogar weltweit?
Das ist eine exzellente Frage. Ich glaube, ich selber bin nicht wirklich ein gutes Beispiel für Musik aus Österreich, für Österreich, weil ich eben englischsprachig bin. Und auch vom, also mein unter Anführungszeichen Problem ist, dass niemand, der mich nicht kennt, glaubt, dass es aus Österreich kommt. Mhm. Und oft sagen mir Leute, ja, ich habe den Song so oft gehört und war mir ganz sicher, das kommt von irgendwo anders. Das heißt, mein Langzeitplan ist natürlich, die Internationalität, die schon in meiner Musik drinnen ist, wirklich auf internationale Ebene zu bringen. Und ich bin nicht wirklich der klassische österreichische Musiker, der speziell für den österreichischen Markt optimiert ist. Mhm. Was ich von außen sehe, ist auf jeden Fall, dass es jetzt eben eine Szene gibt und eine Hörerschaft, die diese neuen Artists auch wirklich appreciated und auch wirklich zu Konzerten kommt und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Kontrast zu, wie es war vor 20 Jahren zum Beispiel, wo ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe. Mhm. Aber ich glaube, ich wäre nicht der Richtige, um zu beurteilen, wie viel Luft nach oben noch offen ist und wie gut es dann wirklich, wirklich ist. Also da müsst ihr vielleicht den Julian Lippley fragen zum Beispiel. Mhm. Der kann es sicher sagen, wie es da bestellt ist.
Wenn es uns seine Nummer gibt, dann fragen wir ihn gern für ein Frühstück mit Bier.
César, zum Abschluss vom Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Bier-Rap. Fragen, kurze Antworten.
Okay.
Bier-Word-Rap.
So sieht ein Lazy Day für mich aus.
Kaffee und FIFA.
FIFA, also du spielst gerne Playstation?
Das hört die Friederike wahrscheinlich jetzt nicht so gerne.
Friederike spielt nur NHL mit mir.
Ah. Hey, stark, witzig.
Ja, so wacken, weißt du.
Mein Lieblingssong ist?
Hab keinen Lieblingssong, ehrlich gesagt.
Meine Lieblingskünstler, die ich sehr gerne, oder die ich jetzt mit dem Holy-Kopfhörer beim Herfahren gehört habe?
Der erste Lieblingskünstler, der mir einfällt, ist spontan Fleetwood Mac.
Ah, Fleetwood Mac. Wow, geil.
Sehr coole Fleetwood Antwort, Mac.
Ja. Stark, ja.
Das möchte ich unbedingt noch erreichen.
Im Ausland leben.
Wo?
Weiß ich noch nicht.
Ein Duett singen möchte ich gerne mit?
Ein Duett. Ich habe jetzt ein Duett aufgenommen und zwar mit einer britischen Sängerin, die verwandt ist mit einer anderen Sängerin, die mit meiner Tante in Wham war. Also sie war Teil von Wham.
Wahnsinn.
Und es ist quasi, ist quasi jetzt die nächste Generation.
Last Christmas my father quasi.
So auf die Art.
Also, so einen Song wie Last Christmas musst du mal schreiben.
Ist kein Weihnachtssong, aber ja, ist ein guter Song.
Alter. Und in 10 Jahren möchte ich
10 Kinder haben.
Oh!
Nein, Spaß. Ein Kind haben.
Ein Kind haben. Und das würde ich Künstlern oder angehenden Musikern, die das gerne machen würden, das würde ich ihnen als Tipp mitgeben.
So wenig Kompromisse wie möglich.
Das heißt, auch wenn das Management dir rät, mach das anders oder bastel das an dir rum, solltest du nicht machen.
Ja, nicht weil ich glaube, es wird automatisch funktionieren, aber wir brauchen Vielfalt, wir brauchen eigene Gedanken. Wir können nicht alle immer nur dem Strom nachschwimmen. Wir brauchen Vielfalt in der Musik.
Und abschließend ein Frühstück mit Bier hätte ich gerne lebendig oder schon verstorben mit?
Was, wie?
Warum? Ein Frühstück mit Bier hättest du gerne
verstehe.
Mal. Mit wem?
Mit der Queen.
Oh.
Von England.
Mhm. Das wäre interessant, ob die ein Bier trinkt.
Mit Sicherheit.
Ich bin ziemlich sicher, dass
ich glaube auch. Guinness. Auf den stoßen wir mal an mit unserem Gösser.
Und mit unserem Room Monkey.
Room Monkey. Cheers. César Samson, vielen Dank. Und einen Lazy Suit Day wünschen wir noch. Schön, dass du bei uns warst.
Vielen Dank.
Und wir hören uns beim nächsten Mal bei 1, 2, 3. Frühstück mit Bier. Yeah.
Frühstück mit Bier.